Gebet ist nicht eine Sitzung haben mit Gott. Es ist viel weniger ein, ich hätte gerne etwas und dann verhandeln wir, ob ich es überkomme, sondern mehr, da bin ich, das bewegt mich und die Hoffnung haben, dass Gott auch teilt mit mir, was ihm wichtig ist.
So einfach und arm kann es beginnen, dass man sagt, jetzt wende ich mich mal an dem und gucke vielleicht mal zu, wie andere beten oder wie die sich an den Gott wenden. Probier das mal aus. Und das ist die Einladung, dass da noch irgendwie was passiert und man merkt, ah ja, das endet nicht hier irgendwo an der Zimmerdecke, sondern hier gibt es ein Gegenüber und da verändert sich was bei mir.
Glaube kompakt. Christliche Spiritualität erforschen, verstehen, leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Hallo, willkommen bei Glaube kompakt. Dem Podcast, wo wir die Basics vom christlichen Glauben erforschen, darüber diskutieren und versuchen, zum Geheimnis vom Glauben ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Mein Name ist Rahel Buller und ich habe eine Theologin und einen Theologen bei mir im Studio, die diese Herausforderung angenommen haben, um den Glauben möglichst auf seine Basis runterzubrechen. Und zwar ist das Heike Breitenstein. Sie ist diplomierte Theologin und promoviert an der Uni Zürich. Und Leonardo Iantorno, kurz Leo, er ist Pastor in einer Freikirche und macht jetzt gerade noch den Master in Theologie. Danke vielmals, sind ihr da.
Danke cool. Dir, cool. Danke.
Wir reden heute über das Gebet, also das Schwätzen mit Gott, und finden heraus, was der Sinn davon ist und wie das kann gehen, wenn man nicht einfach nur einen Monolog in den Himmel halten will. Leo und Heike, wie ist das für euch? Ist das Beten ein relevanter Teil von eurem Glaubensleben?
Für mich wäre es ein sehr relevanter Teil, sehr wichtig, weil es so ein bisschen wie um die Beziehungspflege mit Gott geht. Also das Kommunizieren mit Gott, auf ihn hören und irgendwie ja, ihn besser kennenlernen, auch durchs Gebet. Und deshalb ist es wie eine wichtige Form für mich, wo ich Unterschiedliches auch ausprobiere, aber was ganz fest zu meinem Glauben dazugehört und wo ich immer ein bisschen am Ausprobieren bin und wie so in einer guten Freundschaft, wo ich sage, ah, da ist Gespräch auch sehr, sehr wichtig. So geht es mir auch in der Beziehung zu Gott, dass ich sage, wow, ja, die Kommunikation, die muss irgendwie Teil davon sein.
Mhm. Schön, Leo.
Ich bin froh, dass Gott wie ein guter Freund mich manchmal auch versteht, wenn ich kein Wort finde. Ich finde Gebet ganz ein spannendes, ein schwieriges, ein wunderschönes Thema. Ich finde es einerseits ein riesiges Geschenk dürfen mit Gott einfach reden und ihm sagen, was ich denke und was in mir vorgeht und so. Und gleichzeitig habe ich auch Zeiten erlebt, wo mehr geschwiegen worden ist, wie das geredet worden ist. Beidseitig. Und ich glaube, das gehört ein bisschen dazu zu beziehen, dass es eben nicht immer gleich läuft, nicht immer gleich einfach ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Man sagt ja immer, Beziehung mit Gott sei wie Beziehungen mit Menschen oder ähnlich. Und wenn das wirklich so ist, und so erlebe ich es auch, dann ist es halt das Auf und Ab. Und mal kommunizieren wir besser miteinander und mal schlechter, ohne jetzt da jemandem die Verantwortung abzudrücken. Aber es ist einfach ein U und ein Aben.
Ja, trotzdem ist es irgendwie herausfordernder, oder? Mhm. Weil mir halt niemand so gegenüber sitzt am Tisch, der mich in die Augen gucken kann. Und deshalb ist es echt noch herausfordernder zu schauen, wie kann das eigentlich funktionieren oder was ist, wenn man sich nichts zu sagen hat.
Wie erlebt ihr das dann? Also mit dem Sagen. Heike, du hast schon gesagt, du kommst auch Antworten über. Wie geht das?
Ja, Antworten. Also ich würde sagen, es gibt schon das, dass ich wie zum Beispiel für was Bestimmtes bete. Also zum Beispiel dafür gibt es vielleicht jemanden, der krank ist in meiner Familie und ich bete dafür und bitte Gott darum, dass die Person wieder gesund wird. Und ich erlebe das dann auch oder ich merke so, oh ja, cool, die Person ist wieder gesund geworden und bin dankbar dafür. Und trotzdem merkt man vielleicht gleich, boah, die Antwort, die ist auch ein bisschen offen für Interpretation. Also war es jetzt Gott oder waren es jetzt die Ärzte oder war es die Medizin? Und so erlebe ich das öfter beim Gebet und habe aber trotzdem auch eine Grundhaltung, dass ich denke, hey, ja, das Gute im Leben erwarte ich auch irgendwie von Gott. Und dann wäre es für mich jetzt gar nicht so entscheidend, okay, war es jetzt der Arzt oder Medizin oder wie jetzt genau, sondern da rechne ich damit, dass Gott auch gerade durch das zum Beispiel wirkt, durch Ärzte und durch Medizin und sowas. Und dass es dafür eine Interpretationsoffenheit gibt und dass ich bei manchem vielleicht schon gar nicht so genau sagen kann, ah ja, wie war das jetzt genau? Und das gehört für mich auch zum Gebet dazu, dass es in manchem auch ja, geheimnisvoll bleibt und trotzdem erlebe ich was in der Beziehung mit Gott.
Ja, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich finde das ein spannender Aspekt. Wir reden vom Beten und jetzt sind wir da alle drei Christen und sofort reden wir von, ich bete für etwas und Gott gibt Antwort in dem, dass er es tut oder eben nicht tut. Aber eigentlich wäre Kommunizieren ja einfach auch manchmal ein bisschen sinn- und zweckfrei. Also für mich gehört zum Gebet, dass ich einfach manchmal an einem Ort, wo es mir gut geht, einfach Gott sagen, hey, das ist jetzt ein sauguter Tag gewesen. Mhm. Danke vielmals. Ohne, dass ich jetzt irgendwie erwarte, dass er etwas machen muss oder etwas tut. Und wenn ich das so in meinem Gebetsleben anschaue, die Momente sind tagtäglich häufiger, als dass ich wache nicht morgens auf und habe schon eine Agenda, hey, oh Gott, wir treffen uns ja nachher noch zum Gespräch, ich habe die und die Themen. Das finde ich spannend. Gebet ist nicht eine Sitzung mit Gott. Manchmal ist es das auch. Mhm. Manchmal gehört das auch dazu. Manchmal haben wir auch Themen, die wir mit ihm echt durchexerzieren müssen. Aber meistens ist Kommunikation unter Menschen ja gar nicht so kompliziert. Und da kommt dann der Faktor rein, wo du gesagt hast, ich sehe ja Gott nicht. Also ich kann ihm nicht, so wie ich dich jetzt sehe im Studio oder dich, Rael, ich kann ihm jetzt nicht sagen, hey, wow, schön bist du da. Das hat einen klaren Start, einen klaren Schluss. Und da helfen ja auch Sachen, die wir uns Menschen aus der Bibel genommen haben, wie zum Beispiel, dass man am Ende von einem Gebet Amen sagt. Das ist wie so, danke vielmals für das Meeting, wir sehen uns nächste Woche oder morgen wieder. Ich glaube, dass wir beim Gebet viel mehr der Kommunikationsfaktor und wir sehen, es ist viel weniger ein, ich hätte gerne etwas und dann verhandeln wir, ob ich es überkomme, sondern mehr, da bin ich, das bewegt mich und die Hoffnung haben, die Erwartung zu haben, dass Gott auch teilt mit mir, was ihm wichtig ist und vielleicht ist das nicht ein Auftrag, sondern einfach, das wollte ich dir schon mal sagen.
Das ist ein guter Punkt, oder? Heike, du hast gesagt, du hast eine Gebetserhörung erlebt, also dass etwas passiert ist und so eine Antwort bekommen. Du redest jetzt von einem täglichen Gespräch, aber es ist ja eigentlich mehr, oder man hat das Gefühl, es ist dann ein Monolog. Oder erlebst du das als Dialog, dass du wirklich etwas hörst oder das Gefühl hast, Gott antwortet dir?
Oh wow, ich würde jetzt mega gerne sagen, ja, mach es so. Schritt 1, 2, 3 und dann läuft es. Und
wäre
dann
kommt
es gut, das wäre
ja
cool, gell? Ja, ich muss leider passen. Es hat mega viel Zeit gebraucht und ich bin immer noch, was das angeht, unterwegs. Es hat sich auch sehr verändert im Verlauf von meinem Leben als Christ. Ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich irgendwie nichts können beten, außer einem Psalm aus der Bibel. Das sind Lieder in der Mitte von der Bibel. Wenn man so mittig aufschlägt, dann hat es 150 Psalmen. Und ich weiss noch, eine Zeit lang habe ich nur monatelang einen Psalm betet. Den habe ich dann am Schluss auch auswendig können, natürlich. Der ist mir irgendwie mega wichtig gewesen und alles andere ist, es ist wie nicht rausgekommen. Ich habe wie kein Wort mehr gefunden, um zu sagen, was in mir vorgeht. Und das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung gewesen, obwohl es mega langweilig klingt. Das gebe ich zu, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und es gibt aber auch Momente, wo ich mit Gott im Gespräch bin und ihm etwas frage und, oder ihm etwas teile, wo ich gerade drin bin und dann merke, eine Begegnung oder ein WhatsApp manchmal nur oder irgendwie ein Gedanke oder ein Bild, das ich sehe, wie ich durchs Leben laufe, wo ich merke, hey, danke, jetzt hat Gott mich angesprochen. Es ist also sehr subtil.
Und ein Gefühl in dir rein.
Manchmal ist es auch nur das, genau. Und natürlich, wie du gesagt hast, das lässt unglaublich viel Interpretationsspielraum. Ja, hast du das nur eingebildet? Das kann schon sein. Und ich würde aber heute sagen, nein, habe ich nicht. Und meine Erfahrung ist dann, wenn Gott redet und es kein Einbilden ist oder kein Wunschdenken, dann weiss ich es in der Regel ziemlich gleich. Also da muss ich nicht noch lange überlegen, ist es jetzt das gewesen oder ist das nicht gewesen?
Das wäre eine wichtige Frage so zum Thema Kommunikation. Höre ich denn jetzt hier so wirklich auditiv eine Stimme? Ja? So würde man sich das ja vielleicht wünschen. Ich sage jetzt irgendwie was und dann höre ich tatsächlich so wirklich eine echte Stimme. Und da, das habe ich persönlich noch nie erlebt, dass mir das so gegangen wäre, sondern dieses Antworten von Gott läuft irgendwie für mich auch auf andere Art und Weise. Ich glaube, eine wichtige Rolle spielt für mich auch, also spielen die biblischen Texte für mich, wo ich da manchmal auch wie, ich lese da irgendwie was, eine Geschichte, vielleicht mit Jesus oder wie du gesagt hast, so ein alte Gebete, Psalmen und auf einmal trifft mich das so ein bisschen wie ein Schlag und ich merke so, oh, da ist nicht nur irgendeine Person vor 2000 Jahren damit gemeint, sondern das schlägt irgendwie so wie mitten rein in mein Herz und ich merke so, Gott redet zum Beispiel durch diese Texte. Oder ich merke, ich bin draußen in der Natur unterwegs und ich genieße es so richtig und ich merke so, wow, also ich bin irgendwie mit dem connected, der das alles gemacht hat. Und danke ihm dafür und bin so richtig im Flow zum Beispiel. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig nochmal so, naja, das ist halt nicht so wie jetzt eine auditive Stimme oder dass ich jetzt so ganz fest versuche, oh, was kann ich jetzt hier irgendwie in mir hören oder sowas, sondern das passiert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und hat doch irgendwie eine riesen Relevanz so fürs Leben.
Aber es ist also doch meistens nicht, man hockt an, macht Augen zu, sagt irgendetwas und hört eine Antwort. Erleben ihr beide in dem Fall weniger so?
Ja, also du hast gesagt, du hast das so noch nie erlebt. Ich in dem Sinn so auch nicht, also dass ich da hocke und eine Stimme reden. Ich glaube, ich würde ganz schön verschrecken. das wäre total ungewohnt. Ich glaube, das wäre der Moment, wo ich mich frage, ob es wirklich Gott ist, der redet. Weil das ist so jetzt 25 Jahre, wo ich an Gott glaube und das noch nie erlebt habe. Wenn es jetzt auf einmal so käme, wäre meine erste Frage, okay, was ist das gewesen? Das wäre jetzt nicht der erste Folge oder der erste Schluss. Jetzt endlich, nach 25 Jahren meldest du dich mal, sondern mehr, ist das jetzt gut oder bin ich irgendwie im Schlaf etwas am Empfangen? Ich glaube, wir haben da manchmal so ein bisschen, vielleicht auch das Problem, dass wir meinen, Gebet ist wie so, wenn Gott zu dir redet und du seine Stimme hörst, auditiv, dann bist du endlich geistlich so reif, wie du musst sein. Und deswegen haben viele auch einen Stress, viele Menschen, viele Christen. Manchmal finde ich es extrem entspannend, Menschen zu hören, die irgendwie, die sagen, ich tue einfach jeden Abend, ich kann zwar nicht in der Kirche und so, aber ich tue jeden Abend mit Gott meinen Tag nochmal durchgehen. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Das ist so einfach. Das ist so unkompliziert und so unverkrampft, dass man nicht muss anhocken und so, ich erzwinge jetzt Gott das Reden. By the way, ich glaube, das hat noch nie funktioniert, dass man Gott hat können erzwingen, dass er jetzt redet. Aber manchmal so das Gefühl, ja, ich bin doch so fromm und ich bin doch so gut, jetzt muss Gott reden, das ist kein Quid pro Quo. Also nicht, weil ich etwas gebe, komme ich etwas über, sondern die Bibel beschreibt eigentlich auf allen Seiten, dass Gott sich danach wünscht, dass Menschen ihn suchen. Und er sich dann irgendwie kann zeigen, und ob das mit einer auditiven Stimme ist oder nicht, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal vom persönlichen Glauben.
Mhm. Die Frage war ja auch so ein bisschen, setze ich mich jetzt da hin und mache die Augen zu oder passiert das alles so on the go, wenn ich irgendwie unterwegs bin und im Tag und so. Und da merke ich, das finde ich nämlich auch spannend, ich brauche irgendwie beides. Also so das spontane Gebet, wenn ich irgendwie unterwegs bin und wenn mich was berührt und ich denke, ah, das will ich jetzt gerade mit Gott teilen und mit ihm darüber reden oder das dem Ausdruck verleihen. Und gleichzeitig brauche ich aber auch die Momente von der Stille, wo ich genau das mache, wo ich mich hinsetze, wo ich die Augen schließe, wo ich wirklich zur Ruhe komme und auch versuche, also um mich rum ist oft ganz, ganz viel Lärm und in mir drin ist viel Lärm und wo ich wie merke, um mich auf Gott konzentrieren oder ausrichten zu können, brauche ich das, dass ich irgendwie auch mir Zeiten nehme, wo ich wirklich still bin. Ich suche auch immer wieder so ein paar Tage, wo ich äußerlich ganz mich zurückziehe und wirklich auch in die Ruhe reinkomme. Und dann merke ich, da fällt es mir auch leichter, auf Gott zu hören. Und da erlebe ich dann tatsächlich auch, dass ich würde sagen, sensibler bin fürs Reden von Gott, auch für seine Stimme, in dem, was in mir passiert, aber auch in dem, wie ich dann in biblischen Texten lese und was da passiert in der Zeit. Weil wie äußere Formen oft helfen oder mir helfen auf jeden Fall, um innerlich auch zur Ruhe zu kommen und mich so ausrichten zu können. Das finde ich auch noch spannend, dass ich wie merke, da braucht es irgendwie beides für mich.
Ihr habt jetzt beide schon ganz viele Möglichkeiten angeschnitten, wann das ihr betet, unterwegs oder ganz bewusst. Gehen wir nochmal ganz an den Start zurück. Wieso betet ihr? Was ist der Sinn davon?
Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Ich bin jetzt seit 21 Jahren mit meiner Frau zusammen und wenn wir nie miteinander geredet hätten, dann wären wir wahrscheinlich nicht 21 Jahre zusammen gewesen. Also so einfach ist es vielleicht auch. Ich glaube, Gott will persönlich uns begegnen und wir Menschen sind so konstruiert, dass wir kommunizieren müssen. Und wenn ich mit jemandem keine Kommunikation habe, dann habe ich auch keine Beziehung. Also ich habe mit meinen Eltern kommuniziert, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen, mit meiner Schwester, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Und natürlich, die Qualität von dieser Kommunikation ist mal besser, mal schlechter. Das gehört dazu. Aber wenn ich mit Leuten nicht mehr im Gespräch bin, dann will ja keiner sagen, dass du noch Beziehung hast zu denen. Oder maximal eine schlechte. Und deswegen glaube ich, wieso beten ist ganz einfach. Gott bietet an, dass wir mit ihm ins Gespräch dürfen kommen. In der Bibel wird immer wieder erwähnt, dass er sich interessiert für das, was die Menschen beschäftigt. Und wenn ich das nicht mit ihm teile, dann darf ich das. Das ist auch, für das gibt es keinen Ärger oder so, oder keine Strafe. Aber dann gibt es halt auch keine Beziehung. Also ich finde es recht, das klingt jetzt ein bisschen plump, aber so wahnsinnig kompliziert ist das, glaube ich, gar nicht.
Es ist ja einfach und doch irgendwie ganz geheimnisvoll auch, wie das jetzt genau funktioniert oder was passiert da jetzt genau oder wie ist der Mechanismus dahinter oder irgendwie sowas. Da bleibt mir auch vieles geheimnisvoll und trotzdem weiß ich so, ich stehe in der Tradition von ganz vielen Beterinnen und Betern vor mir, wie du gesagt hast, was schon die Bibel angefangen hat und wo es so deutlich wird, dass Gott sich das wünscht, zu hören, wie es mir geht, im Kontakt mit mir zu sein. Das denke ich auch, dass ich ihn dadurch besser kennenlerne, dass ich dadurch wachse in der Beziehung zu ihm, dass da ganz viel passiert, auch nochmal viel mehr, als ich unmittelbar erlebe vielleicht. Mhm. Also ich glaube, ganz viel hat für mich da auch mit wie einer Übung zu tun oder einer längerfristigen Perspektive, wie Zeiten von der Stille, und das ist für mich auch ein wichtiger Teil vom Gebet, wie das mein Charakter formt, wie das meine Beziehung zu Gott formt, wie es meine Persönlichkeit verändert. Ich glaube, das ist oft nicht so, ich sag mal, nicht so Fast Food, sondern eher so Schwarzbrot. Man kaut irgendwie lang drauf rum und hat vielleicht auch Zeiten, wo das schwierig ist oder man denkt, wow, wie soll ich das verdauen? Und da passiert aber ganz viel. Es gibt wie eine Nahrung, die langfristig wie irgendwie dann, wo sich was bewegt und die langfristig irgendwie trägt.
Wie genau funktioniert das? Also wie spürst du das in dir, dass jetzt das Gebet dich trägt?
Also vielleicht so ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Alltag. Ich bin Teil von einer Gemeinschaft auch, wo wir regelmäßig in Gemeinschaft beten. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt vom Beten. Das ist nicht nur, was ist zwischen mir und Gott, sondern auch etwas, was in Gemeinschaft passiert. Und ich bin Teil von einer Gemeinschaft von Leuten, wo wir uns regelmäßig für ein kurzes Abendgebet treffen, gerade bei mir in der Nachbarschaft. Und da habe ich wie erlebt in einer Zeit, wo ich recht viel zu tun hatte, recht viel Stress hatte, viele Gedanken immer in meinem Kopf waren und ich gedacht habe, wie soll ich das jetzt alles irgendwie bewältigen, mein Alltag, dass dieses Abendritual und dieses Abendgebet, 15 Minuten mit einer Zeit von der Stille und mit einer Ausrichtung auf Gott, da habe ich gemerkt, ich gehe irgendwie immer ruhig nach Hause. So, es ist wie so ein Punkt, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich das auch abgeben kann an Gott, meine offenen Fragen und meine Sorgen und sowas, und da habe ich wie gemerkt, das entlastet mich und das ist wie eine gute Art und Weise, den Tag abzuschließen, und es trägt mich durch eine auch schwierige Zeit.
Ich finde den Ausdruck funktionieren schwierig. Ich glaube, Gebet funktioniert nicht. Also wenn funktionieren wie, ich habe ein Tool und das funktioniert, ein Schraubenzieher funktioniert, ich nehme dort die Hand, mit dem kann ich eine Schraube eindrüllen. Oder er funktioniert nicht, wenn er kaputt ist, dann geht es nicht mehr. Und Gebet funktioniert nicht. Und das ist vielleicht eine tragische Wahrheit, wo ich so über die Jahre für mich entwickelt habe, Gebet funktioniert nicht.
Was tut es denn? Was ist der richtige Begriff für dich?
Ich glaube, Gebet lebt. Es funktioniert weniger, es lebt mehr. Es ist mehr so, es lebt vom Leben. Ich tue Gott manchmal nach einer Sitzung, ich mag mich erinnern, ich habe schon Gespräche gehabt, wo ich mega anstrengend gefunden habe. Und nachher bin ich so da geguckt und habe für mich, hast du jetzt das gehört? Jetzt muss man einfach den Frieden geben, dass ich mit dem umgehen kann. Oder Momente, die mega schön waren, wo ich wie merke, das sind Sekunden, wo ich Gott Danke sage für das, was ich erlebt habe, die manchmal wertvoller sind, als wenn ich 20 Minuten lang vor mich angebetet habe. Weil ich einfach das Gefühl habe, das müsse jetzt noch sein. Und gleichzeitig, wenn funktionieren meint, welche Formen gibt es, dann ist schön am Gebet, es hat viel mehr Möglichkeiten, Gott zu begegnen, oder es ist viel einfacher, als zum Beispiel mit einem anderen Mensch. Ich kann jederzeit, es hat unglaubliche Schätze in der Kirchengeschichte, wie man das machen kann. Du hast einzelne schon aufgezählt, stille, rituelle Gebet, Liturgien, das freie Gebet, und dann gibt es auch noch ganz andere Sachen, wo ich wie merke, wir könnten es so einfach haben mit dem Gebet, wenn wir im Gebet würden, die Erlaubnis geben, dass es mal anfängt zu leben. Und nicht so, ich muss jetzt das machen und dann macht Gott das und dann mache ich wieder das und dann macht Gott wieder das. Das mache ich ja in anderen Beziehungen auch nicht. Und gleichzeitig ist das eine riesige Herausforderung, weil das klingt mir mal mehr und mal besser und mal klingt es mir gar nicht. Und ich habe schon getäubelt und gefunden, ich hätte jetzt gerne eine Antwort auf das, weil ich jetzt wirklich eine brauche. Deswegen gehört Streiten für mich zum Beispiel zum Gebet auch dazu. Dann lebt es. Aber das sind viele, viele, viele Facetten, die da dazugehören.
Ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt sagen, es funktioniert, oder finde es auch schwierig, so wie, das hat dann schnell was von so einer magischen Formel, die man vielleicht auch aufstellt. Ich mache jetzt das und das und dann kommt das und das dabei raus. Das finde ich auch problematisch oder nicht so, im christlichen Glauben entsprechend, wie ich es verstehe. Aber ich glaube, eine Sache wäre mir wichtig, dass es wie eine Art, es braucht Form für mich, es braucht Übung, es braucht auch gewisse Rhythmen sozusagen. Und ich merke oft, wenn es alles so strukturlos einfach, ich mache es halt gerade, wie es mir jetzt in Sinn kommt und sowas, dann wachse ich einfach nicht in dem Gebiet, sondern es hilft mir, wie gewisse Rituale zu haben, wo ich weiß, hey, das wäre was Wichtiges für mich in meinem Leben, wie zum Beispiel das Abendgebet bei uns in der Kirche, im Quartier, 15 Minuten, wo ich weiß, das hilft mir, meinen Tag zu strukturieren und in meinen Tag was einzubauen, was mir irgendwie wichtig ist. Und das ist für mich fürs Gebet und für die Praxis auch was, wo ich denke, ich lerne es nur, indem ich es mache. Und ich glaube, Beten ist auch was, das lernt man nur durch Ausprobieren, durch Üben, indem man sich verschiedene Formen anschaut und praktisch Erfahrungen sammelt. Und da wäre wie was, wo ich denke, das ist wichtig, auch so einen Rhythmus oder bestimmte Formen dafür zu haben. Und wo es auch was ist, wo ich denke, das braucht Übung und Erfahrung und dann passiert irgendwie auch Wachstum oder dann reife ich irgendwie auf dem Weg.
Das ist auch spannend in meiner Aufgabe als Pastor. Ich muss irgendwann schnallen. Ich bin auch so einer, Liturgie finde ich super. Wenn alles einen sauberen Ablauf hat, ich gehe gerne ins Kloster und bin Tage dort und dann 5-mal am Tag, immer gleich, schön geordnet. Und ich habe Freunde, gute Freunde, wenn ich denen das erzähle, dann die kommen Hühnerhaut über. Das ist ganz schlimm. Die fühlen sich dann gerade eingesperrt und gesagt, das lebt nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu hören, dann erzähl mir mal, wie du das machst. Und dann haben die geteilt und ein Erlebnis mit mir geteilt. Und ich habe gemerkt, oh wow, wie vielfältig ist echt Gebet? Gott kann so unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die brauchen null Struktur. Also wenn ich von außen drauf schaue, habe ich das Gefühl, das ist eins, that's a mess. Also da ist eins durcheinander. Und dann gibt es wieder andere, die brauchen eben die Mess. Also Ordnung, der Ablauf von einem sauberen Gottesdienst. Und das macht es irgendwie auch aus, im Miteinander beten, herauszufinden, dass die Leute so unterschiedlich beten und den gleichen Gott ansprechen. Und vom gleichen Gott irgendwie auch Reaktionen erwartet. Das macht das Gebet auch wahnsinnig spannend. Und wie du sagst, ich glaube, da muss jeder auch im ganzen Leben wird man da lernen müssen und immer wieder Neues entdecken, wo einem in dieser Lebensphase, wo man drin steckt, jetzt mehr entspricht und dann wieder anders. Und manchmal völlig Gegensätzliches, das macht es auch spannend und behält es irgendwie auch lebendig.
Ihr redet von Formen, Rhythmen, Liturgien. Gibt es denn da ein richtig und ein falsch?
Für mich macht es gerade Schatz aus, dass es wie so unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie man sich an Gott wenden kann. Und das sehe ich zum Beispiel auch in der Bibel, im Buch der Psalmen, wo ganz viele Gebete aufgeschrieben sind. Da gibt es wie so das große Lob und das große Halleluja und die große Freude. Und da gibt es gleichzeitig aber auch die Klage. Ja, die hat genauso ihren Platz. Und auch da sehe ich wie schon, es gibt unterschiedliche Formen. Und das passt, finde ich, auch zu unserem Leben. Es gibt Zeiten, in denen es mir gut geht und Zeiten, in denen einfach ich nur sagen kann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da bete ich vielleicht nur das 3-mal am Tag. Aber ich bin genauso im Gespräch mit Gott. Es gibt wie unterschiedliche Lebensphasen und gleichzeitig gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das finde ich ermutigend und das fasziniert mich, dass dafür auch Platz ist bei Gott für unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sich an den Gott wenden kann. Laut oder ganz leise in der Stille. Und so sehe ich, es gibt unterschiedliche Typen auch von Gebet oder von Leuten, die sagen, das und das und das passt eigentlich zu mir als Persönlichkeit. Und für mich ist immer eine Frage, es gibt manches, das läuft mir so rein und wie kann ich vielleicht auch mein Gebiet ein bisschen erweitern oder mal links und rechts gucken und von anderen lernen, die ganz anders gestrickt sind, aber da erlebe ich eine große Vielfalt und einen großen Schatz, wo ich denke, wow, was gibt es eigentlich Cooles zu entdecken?
Richtig und falsch, echt schwierig, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich sage, ich glaube nicht, es gibt richtiges Gebet in dem Sinn richtig wie korrekt. Das glaube ich, das gibt es so nicht. Also das eine, wenn du das machst, dann machst du alles richtig. Ich glaube aber irgendwie auch nicht, dass es falsches Gebet gibt. Ich glaube, man betet vielleicht, oder man redet vielleicht mit dem Falschen. Das vielleicht schon, wenn die Ausrichtung verkehrt ist, dann ja, okay. Aber ich habe, während du erzählt hast, so überlegt, was gibt es in der Bibel alles noch für Gebetsformen, und dann müssen schmunzeln innerlich. Da gibt es der Daniel ist ein Prophet, ein Alter Testament, der hat irgendwie regelmäßig seine Gebetszeiten gemacht, immer zu der gleichen Zeit. Und dann gibt es Typen wie der Mose, ganz am Anfang von der Bibel, der rechnet eigentlich mit nichts, der ist am Schaf hüten und auf einmal fängt ein Dombusch an, brennen, spektakulär, und Gott redet zu ihm. Und der hat das gar gar nicht wollen. Er hat das auch nicht gesucht. Und wenn er gewusst hat, was das alles für eine Aufgabe nachher ist, die nachher kommt, dann hätte er vielleicht auch, wäre umgekehrt und gegangen. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es Jesus, wo einfach betet hat, nächtelang durchbetet hat. Und gleichzeitig am Schluss seinen Jüngern unser Vater mitgibt. Ein vorgebliches Gebet, nicht mal mega lang, wo irgendwie alles drin ist, was unser Leben angeht. Es gibt wie alles. Also die Bibel kennt auch alles. Und dann gibt es noch die Lieblingspsalmen von mir, die hast du gar nicht erwähnt, das sind Rachepsalmen. Ach, die finde ich super. Wenn du so an Menschen leidest oder an Situationen leidest und du Gott einfach kannst sagen, hey, schau doch du, dass es denen so geht, wie sie es verdient haben. Ich finde das mega schön, dass man auch das darf mit Gott teilen, wo mich gerade so richtig hässig macht. Oder Menschen, wo man so wirklich gegen den Strich geht. Ich muss die nicht einfach so künstlich gern haben, sondern ich darf das auch mit Gott teilen. Also die Form ist vielleicht nicht so entscheidend, vielleicht mehr die Haltung, was will ich mit Gott teilen?
Ja, beziehungsweise es gibt für mich schon eine Form von falschem Gebet, wo ich denke, ah ja, das kritisiert Jesus, das wäre das geheuchelte Gebet. Also wo ich wie eigentlich so tue, als ob. Und wo ich versuche, jemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin. Und das wäre für mich auch ein ganz wichtiges Prinzip beim Beten. Hey, es geht um ehrliches und aufrichtiges Gebet. Und es geht nicht darum, dass ich versuche, vor anderen irgendwie ganz gläubig oder fromm dazustehen oder irgendeine Fassade zu tragen oder jemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin. Und das kritisiert Jesus, wo Leute versuchen, jemand zu sein, der sie eigentlich nicht sind, und die machen irgendwie tolle, viele fromme Worte und so. Und das finde ich so schön, dass er wie sagt, hey, dein Gebet kann eigentlich ganz arm sein.
Stimmt.
Ganz arm und ganz einfach, und das braucht gar nicht große, ich weiß nicht, fromme Floskeln oder irgendwie was. Und das finde ich auch eine Ermutigung, weil oft fühle ich mich beim Gebet auch gar nicht irgendwie, ich weiß nicht was, fromm oder toll oder so, sondern das habe ich, oft fühle ich mich so arm oder denke, ach, ich habe doch gar nicht groß tolle Worte oder so. Oft, das kommt alles gar nicht an, und das finde ich voll ermutigend, dass Jesus eigentlich sagt, ja, genau so, armes Gebet und einfach, aber ehrlich und von Herzen und...
Bin voll bei dir. Da steige ich ein, also da gebe ich dir recht. Voll, bin voll dabei, fällt mir gerade ein. Das gibt sogar Stellen, wo es heisst, irgendwie euer Gebet, wo Gott durch Propheten im Alten Testament dem Volk sagt, euer Gebet, das stinkt zum Himmel. Weil ihr so tönt, als ob. Ich glaube, ja, in dem Sinn, das ist in dem Sinn falsches Gebet, weil, also wenn du Beziehung führst, so, und jemand anderem etwas vorheuchelst, was gar nicht ist, das würde mir ja auch in Beziehungen als niederträchtig oder falsch bezeichnen. Das ist im Gebet das Gleiche. Ich glaube, was Gott noch erwartet von uns, das Minimum wäre, dass wir ehrlich sind mit ihm. Also dann lieber Gott sagen, dass man hässig offen ist, wie irgendwie so tun, als ob alles in Ordnung ist. Während er ja, wenn er Gott ist, wirklich weiss, dass ich genervt bin. Also dann macht es gar keinen Sinn, so tun, als ob. Dann sind ja, können wir uns einigen. Falsches Gebet ist geheucheltes Gebet. Das finde ich noch gut.
Du hast vorher noch gesagt, höchstens auch noch an die falsche Person. Muss ich dann beim Beten Angst haben, dass ich vielleicht mit der falschen Person rede?
Also ich glaube, es geht wie darum, sich auf Gott auszurichten. Und so wie sich Gott in der Bibel zeigt, zeigt er sich als der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, dass er irgendwie die Kraft, die auch in uns am Wirken ist. Und ich glaube, immer wenn ich mich an den wende, da bin ich irgendwie schon auch in einer Connection, wo ich das Bedürfnis habe, mit dem zu kommunizieren. Der tut sozusagen sein Geist in mir, also der Heilige Geist, wie so ein bisschen Gott in mir, der macht da schon irgendwie was. Und deshalb, glaube ich, braucht man da keine Angst haben, sich, dass man jetzt irgendwie sagt, ah ja, jetzt habe ich mich vielleicht an Jesus gewandt, aber ich müsste doch eigentlich mich an Gott wenden oder sowas, sondern wie die drei, die sind so in guter Kommunikation und so aufeinander ausgerichtet und so, dass es meiner Ansicht nach gar keine Rolle spielt, an wen ich mich da jetzt genau wende. Aber für mich gehört zu dieser Beziehungspflege, wie auch dazu, das Gegenüber besser kennenzulernen und dann auch irgendwie, ja, das verändert dann auch die Kommunikation, und dazu wird es für mich auch gehören, wie zum Beispiel in der Bibel zu lesen und zu gucken, aha, wie kann ich das Gegenüber eigentlich besser kennenlernen, weil ich glaube, dadurch verändert sich dann wie auch die Kommunikation.
Ja, und ich glaube, also, ja, der falsch. Ich glaube, wenn man so anklopft, das ist wie wenn man irgendjemand auf Besuch geht, das erste Mal vielleicht und das erste Mal betet und anklopft und sagt, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt da richtig? Ja, dann in dem Moment, wo man mit dieser Haltung betet, ist man schon am richtigen Platz, glaube ich. Dann ist wie so, okay, ich suche nach Gott, ich weiß zwar nicht genau, wie genau, ich fange jetzt einfach mal an. Und ich glaube, so fängt Gebet auch an, dass man einfach mal sagt, da bin ich. Mir ist gesagt worden, du bist da. Und jetzt sind wir da, und ich teile dir jetzt mal mit, wie es mir so geht. Das mag beim ersten Mal vielleicht ein bisschen komisch sein, aber Da gewöhnt man sich dran. Das wird immer weniger komisch, weil man, wie du sagst, den Gott immer besser kennenlernt aus verschiedenen Quellen. Das macht es auch wahnsinnig spannend.
Es gibt ja das Gebet von einer Skeptikerin oder einem Skeptiker, wo man wie sagt, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ja, wo es eigentlich voller Fragen und Zweifel und irgendwie anfängt und man sagt, ah ja, ich werf den Ball jetzt mal aus und gucke einfach, was passiert. Und so einfach und arm kann es irgendwie beginnen, dass man sagt, jetzt wende ich mich mal an dem und jetzt rechne ich damit und jetzt starte ich irgendwie, das weiter zu erforschen und lese vielleicht auch Bücher oder rede mit anderen und gucke vielleicht mal zu, wie andere beten oder wie die sich an den Gott wenden oder starte vielleicht mal mit unser Vater und probiere das mal aus. Und ich glaube dann, das ist die Einladung, dass da noch irgendwie was passiert und man merkt, ah ja, das endet nicht hier irgendwo an der Zimmerdecke, sondern hier gibt es ein Gegenüber und da verändert sich was bei mir.
Also kann man auch schon anfangen zu beten, wenn man sich noch gar nicht so sicher ist, ob es Gott überhaupt gibt?
Ich denke absolut. Das wäre wie die Einladung und das sehe ich auch in der Bibel, dass es immer wieder Leute gibt, die viele Fragen haben und die zweifeln, die sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ich weiß doch eigentlich auch nicht so genau und ich habe selber so viele Fragen und absolut, genau, das ist die Einladung und das sehen wir, glaube ich, auch bei den Leuten, die mit Jesus zum Beispiel unterwegs waren. Die hatten viele Fragen und die hatten Zweifel. Da heißt zum Beispiel, einige aber zweifelten, als sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und genau die sendet er aus. Also es geht nicht darum zu sagen, ah ja, jetzt bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich glaube, es gehört gerade auch dazu, dass man Fragen hat und dass man vielleicht noch nicht weiß. Und irgendwo startet der Weg und genau so kann man sich dann ins Gespräch begeben und einfach mal anfangen und mit dem Gott reden.
Ja, und andererseits, jemand, der anfängt zu beten, oder wo da hockt und sich überlegt zu beten, der spürt wohl schon eine Ahnung, dass es einen Gott könnte geben. Sonst würde er ja nicht anfangen zu beten. Und die Ahnung, das Fünkli Ahnung, das langt. Und der Rest ist ja auch nicht mehr unsere Kompetenz. Also man kann ja Glauben irgendwie nicht machen oder bauen oder leisten, sondern das ist etwas, wo erlebt wird und wo geteilt wird. Und von dem her, ich will jedem, der sich fragt, kann ich zu Gott beten, wenn ich nicht sicher bin, ob es ihn gibt, sagen, das ist der Moment, wo du anfangen sollst zu beten, um herauszufinden, ob es den Gott gibt und wie der in deinem Leben rum ist. Da wäre ich sehr entspannt und sage, mal Mut, das sind die mutigsten Gebete, die es gibt, wenn man es nicht weiss, was zurückkommt. Und alle die ganz abzockt tun, weil sie schon lange an Gott glauben, die sind jedes Mal auch ein bisschen nervös, wenn sie beten, weil du nie genau weißt, was zurückkommt. Und das ist ganz normal.
Ja, wenn wir an dem Punkt sind, ganz am Anfang, haben wir vielleicht das erste Mal überlegt, ja, sollte ich beten? Gibt es da irgendetwas, wo man diesen Leuten noch als Tipp mitgeben?
Eine Frage wäre ja, soll ich das machen mit irgendwie vorformulierten Worten oder mache ich das mit eigenen Worten? Und da, glaube ich, gibt es eine ganz große Freiheit. Das kann man wie beides machen. Man kann sagen, hey, ich möchte es mit eigenen Worten machen, so wie die mir gerade in den Sinn kommen und möchte mich mit eigenen Worten an den Gott wenden und möchte meine Fragen und Zweifel oder vielleicht das, dass ich merke, es zieht mich irgendwie was und die Fragen möchte mich so an ihn wenden. Und dann gibt es aber auch Situationen oder vielleicht auch Menschen, dass es wie leichter, sich Worte zu leihen. Da kann man zum Beispiel in den Psalmen schauen, das haben wir schon mehrmals angesprochen, das große Gebetsbuch der Bibel. Damit haben Generationen vor uns schon gebetet. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte zum Beispiel. Ein Text, der, glaube ich, auch wirklich unsere Kulturgeschichte voll geprägt hat und wo ganz viele Leute gemerkt haben, wow, das hilft mir, mich mit so einem Text, mit so einem Gebet an Gott zu wenden. Und gleichzeitig gibt es auch unser Vater, ja auch das Gebet, was Jesus seinen Freunden beigebracht hat. Und auch das wäre eine Möglichkeit zu sagen, ich starte mal mit einem unser Vater und bete mal dieses Gebet und leihe mir sozusagen Worte und stelle mich damit aber, glaube ich, gleichzeitig auch in eine Gemeinschaft von Leuten, die sich auch an diesen Gott wenden. Das finde ich irgendwie faszinierend beim Unser Vater. Jeden Moment wird das irgendwo auf der Welt gebetet. Und es verbindet mich mit Christinnen und Christen weltweit in ganz unterschiedlichen Konfessionen. Und da ist es manchmal auch einfacher und vielleicht auch angemessener, wie zu sagen, ah ja, ich leihe mir Worte und starte quasi mit einem vorformulierten Text.
Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es Regeln gibt, wie man beten muss. Aber wenn man gerne Regeln hat und gerne Regeln würde hören, dann würde ich sagen, bist ehrlich. Also versteck nichts, bringt eh nichts. Wenn Gott Gott ist, sieht er eh alles. Dann weiss er das auch. Bist also ehrlich, bist offen, weil Gott hat eine eigene Meinung und ist kein Selektautomat, wo ich etwas hineinrühre und dann etwas überkomme. Für die noch wissen, was ein Selektautomat ist. Also, Gott hat eine eigene Meinung und wenn er dir kundtut, dann ist das wie so, dann sind wir im Austausch und das ist okay. Ja, das ist mal herausfordernd, mal ermutigend, mal ist es einfach nur gut. Also bist ehrlich, bist offen, bist dir bewusst, mit wem du redest. Ja, also manchmal kann es helfen, die Augen zuzutun, weil man Gott ja eh nicht sieht und damit man nicht abgelenkt wird von allem anderen, machen viele Menschen die Augen zu beim Betten. Muss man aber nicht. Man kann sie auch offen behalten. Also in den Bergen, wenn man auf einem Zwischengipfel ist und sieht in die Weite, finde ich mit offenen Augen beten viel besser wie mit geschlossenen Augen. Aber das ist eine Geschmackssache. Und dann also ein bisschen betet füreinander. Also betet füreinander, wenn ihr miteinander betet, nicht gegen andere. Das hat irgendwie noch nie funktioniert. Irgendwie sage ich bete jetzt gegen den anderen, weil der mir jetzt Leid gelebt hat. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Gott will hören, wie es mir geht und dann darf ich auch meinen Frust teilen. Aber ich soll für positiv sein oder positive Erwartungen auch haben als Gebet. Und ich würde sagen, Regeln braucht es kein fürs Gebet, aber so ein bisschen die Haltung von ich erwarte auch etwas, ich bin wie hoffnungsvoll, ich bin ehrlich und es braucht auch gewissen Mut, selber etwas zu sagen im Gebet, weil man ja eben, mir fällt jetzt das Licht, aber ich kenne viele Leute, denen fällt das schwer zu reden, ohne dass sie jemanden anschauen können. Ja, dann ist es wie so, das musst du einfach mal machen und einfach ausprobieren.
Und für mich passiert das Gebet schon auch in der Spannung von einer Seite so, hey, alles ist möglich. Ich möchte echt Großes erwarten, dass dieser Gott antwortet und dass da was passiert. Und gleichzeitig aber auch, hey, nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Ja, so hat Jesus gebetet, Vater, bitte lass den Kelch an mir vorbeigehen, lass das Leid an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich habe wie so den Eindruck, die zwei Sachen sind ein bisschen wie so ein Segelboot. Also alles ist möglich, ist wie so Segel. Man hängt das Segel beim Segelboot, man breitet es weit aus und da kommt der Wind rein und dann merkt man, da ist eine Dynamik drin und es kann einen nach vorne bringen und so. Aber dieses Segelboot vom Gebet braucht auch wie so ein Kiel, also einen schweren Klotz unten, was ihm hilft, das Gleichgewicht zu haben. Und es ist wie so der Satz, dein Wille geschieht. Ja? Und ich glaube, wenn man das nicht in der Spannung zueinander hat, dann ist ein bisschen die Gefahr, dass man wie eine Schieflage bekommt oder dass eine in die eine oder andere Richtung wie umkippt. Und deshalb passiert das Gebet für mich immer so ein bisschen wie aus dieser Spannung aus, hey, ich will Großes erwarten, alles ist euch möglich, dem, der glaubt und betet, so die großen Versprechen auch vom Gebet, die ich in der Bibel lese und gleichzeitig, hey, ich weiß aber nicht, es ist nicht mein Wille, sondern Gottes Wille. Und dem gebe ich mich irgendwie auch hin im Gebet, dass ich weiß und vertraue, Gott ist derjenige, der über diese Welt, ja, der Herr ist über die Welt und er ist halt Gott und ich nicht. Und das zeigt sich irgendwie auch in meiner Haltung im Gebet oder das will ich lernen, dass sich das auch zeigt, dass eben nicht ich Gott bin, sondern er und dass ich dem wie auch Raum gibt und deshalb ist für mich das mit dem Segelschiff und mit dem Segel vom alles ist möglich und dem Kiel von nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht, dann ist das Boot irgendwie im Gleichgewicht und dann kann es aber irgendwie auch losgehen und segeln und man erlebt irgendwie was von der Dynamik, von dem Unterwegssein und dem, dass so ein Segelschiff vielleicht auch manche Lasten mit rumtragen kann.
Danke vielmals für das Bild zum Abschluss. Ich hoffe, wir haben dir mit dem Podcast zum Gebet können das ganze Thema ein bisschen verständlicher machen. Wenn bei dir noch Fragen offen geblieben sind, dann darfst du uns die gerne schicken. In den Shownotes findest du einen Link zum Kontaktformular. Wir haben auch ganz viele andere Folgen zu Gott, dem Heiligen Geist, Jesus und anderen Themen. Lass dir die an. Du darfst natürlich gerne den Podcast auch abonnieren und weiterempfehlen. Oder uns auch finanziell unterstützen. ERF Media, wo der Podcast produziert, lebt von Spenden. Ja, das wär's. Danke dir fürs Zuhören und danke Heike und Leo für eure spannenden Gedanken.
Danke euch.
Danke.
In 2 Wochen geht's weiter mit dem Thema Bibel. Was mache ich damit? Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder dabei bist. Mach's gut.
Glauben kompakt. Christliche Spiritualität erforschen, verstehen, leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.